Herzlich willkommen zu der Passionsandacht heute Abend. Die Andacht wird in diesem Moment live ausgestrahlt und danach zum Nachhören und Sehen auf der Homepage der Gemeinde gestellt. Die Leitung dieser Passionsandacht liegt in den Händen von den Lektoren Liane Zwavering-Wemmenhofe und Margarete Vogel. Wir danken allen Mitwirkenden dieses Abends, den Sängerinnen und Sängern Gesine Dierks, Janet Zwavering, Fritz Barling und Harald Jacobs, für die Orgelbegleitung Albert Ahrens und in der Technik Hans Wachmeister und Jens Meppling. Die Kollekte ist heute Abend bestimmt für das Projekt Balu und Du. Das ist ein Mentorenprojekt, in dem engagierte junge Erwachsene eine individuelle Patenschaft für Kinder im Grundschulalter übernehmen. Diese Kinder aus sozial herausfordernden Familiensituationen werden einmal wöchentlich von den jungen Erwachsenen besucht und sie unternehmen verschiedene Aktivitäten mit den Kindern. Die Spenden können auf den bekannten Konten der Lahrer Kirchengemeinden überwiesen oder beim Pfarrbüro eingeworfen werden. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Dienst.
Der vierte Sonntag in der Passionszeit, das war vorgestern, ist der Sonntag Letare nach Psalm 84. Letare, das ist ein kleines Osterfest mitten in der Passionszeit. In vielen Kirchen erscheint die Farbe rosa. Diese Farbe hat seinen tiefen Sinn. Ostern ist in Sichtweite, man darf sich ein bisschen freuen, was nach der Passionszeit auf dem Karfreitag folgt. Darum wird die Farbe Lila als Farbe der Passionszeit durch das Weiß des Osterfestes aufgehellt. Es entsteht rosa. Denn Gottes Zusage gilt, es sollen wohl Berge weichen, die Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir hören als Eingangslied Psalm 84, die Verse 1 und 6, wie lieblich schön, Herr Zebaoth, ist deine Wohnung, o mein Gott. Psalm 84.
Thank you. Wir beten. Du willst uns Freude schenken, treuer Gott. Freude, die aus deinem Wort und deiner Gemeinschaft kommt. Freude, die gerade auch im Leid blühen kann. Freude, die Menschen dort empfinden, wo sie füreinander da sein dürfen. Du schenkst uns Träume von einem Leben in deiner Liebe und deinem Frieden. Erhalte uns die Freude und die Dankbarkeit. Erhalte uns unseren Glauben, auch wenn wir zweifeln. Denn beides ist erlaubt. Zweifel und Glaube, Zweifeln im Glauben, Glauben im Zweifel. Schenke uns eine bestärkende Andacht. Amen. Die Lesung steht in Jesaja 66, die Verse 10 bis 14. Wir hören Jesaja 66, die Verse 10 bis 14 als Lesung.
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Amen. Wir hören nun Lied 396, die Strophen 1 und 2.
Yeah.
eine Predigt von Pfarrerin Gundula Gust aus Friedrichsdorf im Taunus. Der Predigttext steht in Johannes 12. Wir lesen die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Da traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
Liebe Gemeinde, Geschwister im Glauben, wir wollen Jesus sehen. Hier kommen welche und fordern einen Videobeweis. Ich denke, ihr kennt das, sei es aus dem Stadion direkt oder aus den Übertragungen von Fußballspielen. Es gibt eine ungeklärte Situation. Meist geht es darum, ob nun ein Elfmeterschießen gegeben wird oder nicht. Ob das Tor zählt oder nicht. Wenn der Schiedsrichter einen Videobeweis braucht, dann ist er sich nicht sicher. War es faul oder fake? War der Ball im Tor oder doch nicht? Jubelt die eine Mannschaft zurecht? Oder muss ich sie zurückpfeifen? In diesem Fall macht er diese typische Handbewegung, den Bildschirm. Er spurtet zum Spielfeldrand, um dann erstmal vor diesen Bildschirmen zu verschwinden. Da können dann auch mal einige Minuten vergehen. Die Zwischenzeit nutzt die Übertragung, um nochmal Szenen aus dem Spiel Revue passieren zu lassen. Vor allem natürlich die umstrittene letzte Szene wird nochmal ganz langsam in Zeitlupe gezeigt. Manchmal wird der Videobeweis auch von den Spielern, dem Trainer oder auch dem Publikum eingefordert. Video ist Latein und heißt übersetzt: Ich sehe. Wir wollen Jesus sehen. Den Videobeweis fordern in unserer kleinen Szene heute einige Griechen ein. Sie wenden sich an die Jünger, deren Namen ebenfalls eine griechische Herkunft nahelegen, an Philippus und Andreas. Die beiden wiederum laufen zu Jesus, um sich mit ihm zu beraten. In der Zwischenzeit haben die Griechen mit den anderen Jüngern Zeit, nochmal Revue passieren zu lassen, warum sie Jesus denn sehen wollen. Nun, das ist leicht zu erklären. Wahrscheinlich haben die Griechen gehört, wie Jesus gerade mit viel Applaus und Zustimmung in Jerusalem eingezogen war. Dumm, wenn man so ein Event verpasst. Da will man doch wenigstens anschließend mal schauen, was für ein Mann das ist. Und man will prüfen, jubeln die zurecht? Ist das dieser Mann wirklich wert? Außerdem wird erzählt, dass er kurz vor dem Einzug den totgeglaubten Lazarus auferweckt hat. Der soll schon gestunken haben, als er aus der Grabhöhle herauskam. Eine Totenauferweckung. Kaum glaubbar. Ist das fake oder echt? Der, von dem das behauptet wird, den möchte man doch zu gern einmal persönlich sehen und ihn vielleicht auch mal auf den Zahn fühlen. Die Griechen wollen sich also nachträglich vergewissern, wer dieser Jesus ist. Ob er wirklich so toll ist, wie alle Welt sagt. Sie fordern einen Videobeweis für sich ganz persönlich. Die Antwort von Jesus ist zunächst vielversprechend. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Er scheint sich also auf diesen Beweis einzulassen. Wie so eine Verherrlichung wohl aussieht, das kann spannend werden. Dann aber die Enttäuschung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Was soll das jetzt heißen? Ein sterbendes Weizenkorn verschwindet in die Erde. Das ist das Gegenteil von Verherrlichung. Nur wenn es mit Erde bedeckt ist, wenn es begraben wird, kann es Frucht bringen. Sehen tut man da erstmal gar nichts. Im Gegenteil, man sieht noch weniger als vorher. Hatte man das Weizenkorn erst noch in der Hand, ist es dann irgendwo im Nirgendwo des Ackers. Bis zur Frucht muss man sich noch eine ganze Weile gedulden. Soll das etwa heißen, dass Jesus erst einmal verschwindet? Platt gesagt, ja. Hier zeigt sich ein Problem, das wir bis heute haben. Jesus ist verschwunden. Man sieht ihn nicht mehr. Tausende von Jahren decken ihn für uns zu. So ein Videobeweis wäre schon klasse. Müsste auch gar nicht viel sein. Nur mal so eine Erscheinung, sagen wir mal, alle 40 Jahre. Das wird ja schon reichen. Aber seit 2000 Jahren sehen wir nichts. Nur ein paar Jüngerinnen und Jünger, ganz am Anfang, die hatten es gut. Die bekamen den Videobeweis. Die haben ihn kurz nach der Auferstehung noch einmal live gesehen. Wir aber, wir sehen anscheinend nur den toten Acker. Die anscheinend nackte Erde, den Staub von Jahrhunderten. Da kann man schon fragen, trägt denn das alles? Hat Jesus wirklich die Macht gehabt, Menschen aufzuerwecken? Oder war das Fake? Ist er wirklich der Messias, auf den alle gewartet haben? Ist er tatsächlich auferstanden oder war es nur Betrug? Die Welt hat sich nicht wirklich verändert seit damals. Immer noch Krieg, Leid, Krankheit, Tod, Furcht. Für wen oder für was steht denn das Weizenkorn, von dem Jesus hier spricht? Wer oder was ist die Frucht? Und was heißt das für mich, für uns hier heute? Im vorderen Orient war es damals Brauch, bei der Aussaat zu weinen. Denn das Aussäen der Getreidekörner war jedes Mal aufs Neue riskant. Damals gab es keine Rückversicherung, keine Reserve, kein soziales Netz, das einen auffing, wenn man sich selbst nicht versorgen konnte. Es stand bei der Aussaat immer die ganze Existenz auf dem Spiel. Wer weiß schon bei der Aussaat, ob die Ernte gelingen wird? Jesus nimmt das Weizenkorn, das gesät wird, als Bild für sich selbst. Auch er riskiert alles, sein Leben. Wie ein Weizenkorn wird auch er begraben werden. Nicht mehr sichtbar sein, verborgen sein. Und doch, es wird sich im Verborgenen etwas ereignen, das wächst, immer größer wird und irgendwann viel Frucht bringt, also eine große Wirkung hat. Das, so können wir sagen, stimmt aus der Sicht des Glaubens heraus. Jesu Auferstehung hatte wirklich eine große Wirkung. Sünde und Tod sind überwunden und allen Menschen steht der Weg zu Gott offen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu war die Grundlage für das Entstehen der ersten Christusgläubigen und sie ist die Grundlage der Kirche bis heute. Sie war und ist das Lebenselixier und die Hoffnung für Abermilliarden von Menschen durch viele Jahrhunderte hindurch. Dieses Weizenkorn Jesus bewegt bis heute. Ist das nicht Beweis genug? Trotzdem, ich kann die Griechen gut verstehen. Sie wollen es genau wissen. Sie wollen selbst sehen und es nicht nur von anderen erzählt bekommen. Waren sie mit der Antwort Jesu zufrieden? Wir wissen es nicht. Es wird nicht erwähnt, ob sie das einsichtig fanden, was Jesus gesagt hatte. Wir wissen nicht, ob ihre Neugier damit befriedigt wurde, ob sie sich Jesus vielleicht sogar angeschlossen haben. Es wird nicht einmal erwähnt, ob die Jünger zu ihnen zurückgekehrt sind, um ihnen die Antwort mitzuteilen. Es ist also gar nicht klar, ob die Griechen ihren Videobeweis bekommen haben oder nicht. Die Zeit vor Ostern, die Fastenzeit, ist eine Zeit des Vorbereitens und des Wartens auf die Kar- und Osterwoche. Sie ist ein wenig so, als ob der Schiedsrichter sich am Spielfeldrand vor den Wiedergabegeräten befindet und wir auf dem Spielfeld stehen und uns nun fragen, Tor oder nicht Tor? Tod oder nicht Tod? Auferstehung oder Nicht-Auferstehung? Der Beweis, den wir dann an Ostern geliefert bekommen, erfolgt durch die Berichte der ersten Zeugen. Worte bekommen wir, keine Videobilder. Das überzeugt viele, aber nicht alle. Auch das wissen wir. Der Blickwinkel ist unterschiedlich. Mancher sieht mit Jesus den Messias als gekommen an, andere nicht. Manche glauben, andere nicht. Und bis zur endgültigen Wiederkunft Christi wird sich daran wohl auch nichts ändern. Unser Glaube hält das aber aus, den Zweifel. Niemand verurteilt die Griechen dafür, dass sie sehen wollen. Das ist nur verständlich und menschlich. Der zweifelnde Thomas hat es an Ostern gut. Ihm hilft der Auferstandene, indem er ihn auffordert, seine Wunden zu berühren. Doch auch er bekommt in Johannes 20 gesagt, glücklich sind die zu nennen, die nicht sehen und trotzdem glauben. In Glaubensdingen gibt es keine letzten Beweise, keine Videobilder. Aber es gibt Bilder, die von Hoffnung sprechen. Jesus drückt durch das Bild vom Weizenkorn aus, dass er in der Zuversicht ans Kreuz geht, dass sein Tod Wirkung haben wird. Er stirbt in der Gewissheit, dass Gott ihn nicht im Tod lässt, sondern ihn zu sich ruft. Er gibt sein Leben in der Überzeugung, dass dadurch große Wirkung entsteht. Menschen werden ihr Leben nach der Liebe zum Nächsten ausrichten und in Ehrfurcht vor Gott leben. Sie werden sich taufen lassen, sich Christinnen und Christen nennen, Abendmahl feiern, Gemeinschaft pflegen. Und viele von ihnen werden sich nicht mehr fürchten, nicht einmal vor dem Tod. In diese Gewissheit haben sich seit Jahrhunderten viele Menschen eingeklinkt. Mal mit viel, mal mit weniger Überzeugung, mal mit mehr, mal mit weniger Zweifeln. Wie wir alle heute Abend hier und am Bildschirm. Zweifel sind erlaubt, aber Glauben auch. Amen. Wir hören Lied 98, die Verse 1 bis 3.
Aus dem Heidelberger Katechismus die Frage 21. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben in den Tod gegeben und dich als Weizenkorn erwiesen, das in die Erde fällt und stirbt, als Weizenkorn, das durch den Tod hindurch vielfältige Frucht bringt, die bleibt. Wir leben davon, dass du dich hingegeben hast. Wir bitten dich, dass auch wir bereit werden, unser Leben einzusetzen, es in Liebe zu verschwenden. Wir bitten dich, dass wir füreinander da sind. Lass uns nicht damit zufrieden sein, dass es uns selbst gut geht und wir unser Auskommen haben. Hilf uns abzugeben von unserem Reichtum, von unserer Zeit, von unserer Liebe. Jesus, unser Gott und Heiland, in dieser Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind, für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben, für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern, für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen, für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen, für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen, für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden, und für alle und für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Herr, stehe uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke uns in allem, in Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um konkrete Begegnungen als betende Gemeinde zu erfahren, so stärke uns in die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Erhöre uns, vergib uns unsere Sünden, um Christi willen. Amen. Als Schlusslied hören wir Lied 91, die Verse 1, 7 und 10. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Lied 91.
Damit wir gehen können, bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.